Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele Menschen leben heute in Angst. In Angst und in Furcht und in Verzweiflung, wenn sie daran denken oder vielleicht möglicherweise daran denken, was kommen wird. Ich meine, einige sind ja nach wie vor total blind, aber die meisten verstehen schon, dass schlimme Ereignisse hereinbrechen werden über diese Erde. Ob es jetzt um Krieg geht, Nuklearkrieg, die Bedrohung des Krieges, Naturereignisse. Haben Sie Angst? Sind Sie ein ängstlicher Mensch, furchtsam? Vielleicht, weil Sie in Problemen stecken, vielleicht, weil Sie an diese zukünftigen Ereignisse denken. Aber ich würde eigentlich sagen, der Hauptgrund, oder zumindest mit ein Hauptgrund, warum Menschen Angst haben, ist Angst vor anderen Menschen. Sie sind einfach ängstlich. Die denken sich ja, was würden die sagen, wenn ich das so tun würde, was ich eigentlich ja tun muss? Was wäre deren Reaktion? Und so wenden sie sich ab von der Wahrheit oder akzeptieren sie erst gar nicht die Wahrheit, denn man hat einfach Angst. Nun, Gott weiß das. Gott weiß, dass man sehr leicht Angst haben kann vor anderen Menschen, ganz besonders vor anderen Menschen. Und so warnt er uns immer und immer wieder, eine solche Furcht, eine solche Angst nicht zu haben. Wir werden uns einige Stellen heute anschauen, die diese Warnung zum Ausdruck bringt. Diese Ermunterung, diese Aufmunterung, dieses Bedürfnis, die Angst überwinden zu müssen. Die Tatsache, wie man es kann. Fangen wir mit 5. Mose Kapitel 31 an. Dies ist ja eine Stelle, wo Mose an die Israeliten spricht, aber auch an seinen Nachfolger Josua. Und ganz besonders Josua sagt, hab keine Angst. Du wirst dazu benutzt werden, Israel ins gelobte Land zu führen. Nun, der Josua kannte das gelobte Land schon ein wenig. Er war ja einer von den beiden Botschaftern, die ausgeschickt worden waren, das Land zu erkunden. Er und Kaleb waren die einzigen, die einen positiven Bericht abgegeben haben. Aber auch gleichwohl wusste er schon, was für Schwierigkeiten ihm entgegengestellt werden würden. Sodass sogar auch Jesus Christus einmal zu ihm kam und ihm ganz wortwörtlich Ermutigung und Mut zusprach. Aber in 5. Mose 31, da lesen wir, was Mose sagt. Angefangen Vers 3. Er sagt, der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er wird selber diese Völker vor dir her vertilgen, dass du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie es der Herr gesagt hat. Und er redet jetzt hier das Volk an. Aber dann in Vers 6. Seid getrost und unverzagt. Das bezieht sich eben auch auf Josua. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Vers 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt, denn du wirst mit diesem Volk in das Land gehen, das dir der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, Vers 8, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Schauen Sie, was für eine wunderbare, ermutigende Aussage. Und die gilt nicht nur für Josua, die gilt nicht nur für Mose, die gilt für Sie und für mich. Wenn Gott Sie heute zu seiner Wahrheit berufen hat oder berufen will, und dabei ist Sie zu berufen, dann wird er mit Ihnen sein. Egal was geschieht. Egal was geschieht. Und natürlich weiß Gott, dass zunächst einmal die erste Reaktion eine negative sein mag, wenn man sich bewusst wird, oh, Gott will was von mir. Aber in Jesaja Kapitel 51, da wird vor der Zukunft in dem Sinne gewarnt, dass man eben seinen Mut nicht verlieren darf. Auch wenn man weiß, was kommt, was geschehen wird. Jesaja 51, und lesen wir einmal Vers 12. Gott sagt, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und vergisst den Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und fürchtest dich ständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, der darauf ist, dich zu verderben. Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Es ist eine endzeitliche Prophezeiung. Es geht um die Zeit, nachdem dieser Bedränger, das Tier, wie er in der Offenbarung beschrieben wird, nicht mehr existieren wird. Der Zusammenhang findet sich in Vers 11. So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauen und Seufzen wird von ihnen fliehen. Es ist der Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, um dann diejenigen, die in der Gefangenschaft sind, aus der Gefangenschaft herauszuholen, zu befreien, zurückzubringen ins gelobte Land. Das ist der Zusammenhang. Und er sagt, ja, warum habt ihr euch denn vor den Menschen gefürchtet? Die leben heute und sind morgen weg. Und dabei habt ihr mich vergessen. Das ist das Problem. Darum geht es hier. Jeremia Kapitel 1. Jeremia war dazu ausersehen, schon bereits vor seiner Geburt eine Funktion zu erfüllen. Und wenn Sie heute berufen sind in diesem Leben, zu dieser Zeit, dann hat Gott Sie bereits schon vor Ihrer Geburt gekannt und bereits schon einen Zweck für Sie gehabt. Der hat Ihnen noch nicht unbedingt offenbart zu diesem Zeitpunkt Ihrer Geburt, aber dieser Zweck bestand und Gott hat zugesehen, dass Sie heute noch leben. Sie hätten ja auch schon sterben können, nicht wahr? Aber Sie haben ja einen Zweck in dem Plan Gottes. In Jeremia Kapitel 1, Vers 4. Und das Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ja, ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Eine der gängigen Ausflüchte. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und predigen alles, was ich dir gebiete, fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin bei dir, und ich will dich erretten, spricht der Herr. Dann weiter in Vers 17. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Man kann entweder Gott gehorchen oder man kann ihn verleugnen. Aber wenn man ihn verleugnet, wird Gott mit einer Sprache zu uns sprechen, die wir verstehen werden. Vers 19. Dass, wenn sie auch wider dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Streiten Menschen mit ihnen? Sie können nichts gegen sie tun, wenn Gott es nicht zulässt. Und Gott sagt, ich bin bei ihnen. Nun, es ist natürlich auch wichtig, dass man auf die richtige Weise reagiert. Sollte mit Sicherheit nicht einen Streit anzetteln und man sollte auch sich nicht auf einen Streit einlassen und man sollte sich nicht an einem Streit beteiligen, wenn man es verhindern kann. Aber Gott ist mit uns. Wir sollen uns nicht vor Menschen fürchten. Hesekiel Kapitel 2. Hesekiel Kapitel 2. Und lesen wir angefangen in Vers 3. Hesekiel 2 und in Vers 3. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Und zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, Vers 6, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Vers 8. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und dann wurden ihm Prophezeiungen gegeben, die er zu erfüllen hatte, zu verkünden hatte. Und auch in Ezekiel Kapitel 3 und Vers 9. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht. Der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Auch Ezekiel wurde gesagt damals, und es gibt einen modernen Ezekiel heute. Und das ist die Kirche Gottes heute, die diesen Auftrag auch zu erfüllen hat. Das Evangelium, die frohe Botschaft, aber auch die Warnungsbotschaften müssen verkündigt werden. Und die Menschen, die meisten, werden nicht darauf achten. Sie sind ein Haus des Widerspruchs, könnte man sagen. Sie wollen widersprechen, sie wollen laufend streiten, sie wollen laufend ihre Argumente vorbringen, warum das so ist und nicht anders. Die wissen ja alles, nicht wahr? Die haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie es so schön heißt. Aber Gott sagt uns, nein, ihr werdet nach wie vor und sollt nach wie vor die Wahrheit verkündigen, ob sie es akzeptieren oder nicht akzeptieren. Das heißt, das Evangelium vom Reich Gottes wird zu einem Zeugnis gepredigt werden, allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Zu einem Zeugnis. Nicht, dass man sie jetzt überreden soll, dass man sie jetzt bekehren soll. Wir können keinen Menschen bekehren, nur Gott kann es. Aber sie können sich zu Gott bekehren, wenn sie es wollen. Die meisten wollen es eben heute nicht. In Hebräer Kapitel 13 findet sich eine sehr interessante Stelle. Hebräer Kapitel 13 und lesen wir einmal Vers 6. Auch hier wiederum die gleiche ermutigende Aussage im Hinblick auf Widerstände in unserem Leben. Hebräer 13 und Vers 6. So können wir getrost sagen, und dann zitiert er hier das Alte Testament, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Was kann mir ein Mensch eigentlich tun, ist die Frage. Nun, er kann gewisse Dinge in meinem physischen Leben zerstören. Er kann mich physisch gesehen zerstören, aber nie geistlich. Nie geistlich, wenn wir es nicht zulassen. Kehren wir zum Buch der Sprüche jetzt zurück im Alten Testament. Sprüche, Kapitel 29. Sprüche 29. Und lesen wir einmal Vers 25. Sprüche 29 und Vers 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Auf diesen Schutz werden wir noch zu sprechen kommen. Aber sie haben Angst vor Menschen? Sie fürchten sich vor Menschen, sie fürchten sich, was die Menschen sagen mögen, tun mögen, wenn sie leben, wie Gott es von ihnen verlangt. Nun, wenn sie diese Menschenfurcht haben und nicht ablassen davon und daher sich nicht auf den Herrn verlassen, dann werden sie zu Fall kommen. Dann werden sie abfallen von der Wahrheit, werden sie vielleicht gar nicht erst die Wahrheit annehmen wollen. Jesaja Kapitel 57. Jesaja Kapitel 57 und lesen wir die Verse 11 bis 13. Jesaja 57 und Vers 11. Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest? Die Lutherbibel 2009 schreibt, dass du mit Lügen umgehst und nicht an mich dachtest und es nicht zu Herzen nahmst. Ja, meinst du, weil ich alle Zeit schwieg, brauchtest du dich oder brauchtest du mich nicht zu fürchten? Auf das Schweigen werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Manche haben da eine total falsche Vorstellung, wenn man schweigt. In diesem Fall hat Gott geschwiegen. Jetzt hat man gemeint, ach ja, der schweigt, den geht's ja gar nichts an, der kümmert sich gar nicht um uns. Da können wir ja tun und lassen, was wir wollen. Und dann gehen wir mit Lügen um. Wir werden treulos, wie es hier heißt. Nein, nein, das ist eine falsche Vorstellung, die man dann von Gott hat. Im Neuen Testament, in Lukas Kapitel 12, gibt uns Jesus Christus eine sehr ernste Warnung. Lukas Kapitel 12 und lesen wir angefangen Vers 4. Lukas Kapitel 12 und Vers 4. Ich sage euch aber, meinen Freunden, also Christus spricht jetzt seine Freunde an. Wer sind seine Freunde? Nun, die Bibel sagt uns, ihr seid meine Freunde, sagt Christus, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ja, sie können ihnen sogar ihr physisches Leben nehmen, aber das ist alles, was sie tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Das Wort hier ist Gehenna, der feurige Pfuhl, der Offenbarung beschrieben wird. Dieser feurige Pfuhl, der jemanden verbrennen wird, seine Existenz auslöschen wird, einem das ewige Leben nicht geben wird. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Und er fährt dann fort zu sagen in Vers 6, verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Und auch sind die Haare auf eurem Haupte alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Gott wird uns nicht verlassen und versäumen, er beobachtet uns, er ist bei uns, er steht uns bei, egal in welcher Situation man auch stecken mag. Und deswegen sagt Christus, fürchtet euch nicht vor den Menschen, aber habt Respekt vor Gott und denkt daran, was geschehen wird, wenn ihr euch abwendet von der Wahrheit, nachdem ihr die Wahrheit erkannt habt, möglicherweise den Heiligen Geist erhalten habt und dann ihn wieder verliert. Vers 11, Lukas 12 und Vers 11. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Eine andere Art und Weise zu erklären, Gott ist mit euch. Gott wird euch nicht verlassen. Egal in solchen Situationen wird er euch nicht verlassen. Er wird euch motivieren, er wird euch inspirieren, er wird euch beistehen und euch helfen. Warum fürchtet ihr euch dann vor solchen Menschen, die euch verfolgen, die euch Unglück und Unheil bringen wollen? In Matthäus Kapitel 10 finden wir eine Parallelstelle hierzu, aber die noch ein wenig weiter auf gewisse Kriterien eingeht. Matthäus Kapitel 10, und lesen wir angefangen in Vers 32. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, und es geht jetzt nicht nur um Worte, es geht auch darum, dass man so lebt, auf die richtige Weise lebt. Wenn man mich bekennt vor den Menschen, so dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Und wer mich aber verleugnet vor den Menschen, ja, den will ich auch verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Nein, ich kann doch jetzt nicht so leben. Was würden meine Freunde sagen? Was würden meine Verwandten sagen? Was würden meine Eltern sagen? Was würden meine Kinder sagen? Was würde mein Ehepartner sagen? Ich muss doch anders leben, um denen zu gefallen zu sein. Vers 34. Nein, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert des Wortes Gottes, das unterscheidet zwischen Wahrem und Falschem. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegermutter oder vielmehr die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Nun, als ich einmal dies erwähnte, jemandem gegenüber, dann wurde gesagt, ja, ist das denn richtig? Meinst du, dass das denn richtig ist? Ist das eine Religion, die ihr vertreten könnt? Man hat diese Stelle total falsch verstanden. Was Christus sagt, ist Folgendes. Wenn man die Wahrheit erkannt hat, muss man die Wahrheit leben. Aber die anderen, die die Wahrheit nicht erkannt haben oder erkennen wollen, werden sich dagegen auflehnen und dadurch wird es zu Zwietracht kommen. Nicht, dass wir diese Zwietracht provozieren, es sind die anderen, die sie provozieren werden. Vers 37. Wer aber Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, sein physisches Leben, aufgrund dieser falschen Ängste, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, weil er sich für Christus entschieden hat, für Gott den Vater entschieden hat, für die Wahrheit entschieden hat und danach lebt und dadurch natürlich auch Verfolgungen auf sich nimmt, der wird das ewige Leben finden. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Vers 40. Schauen Sie, Christus spricht davon, wer andere mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Aber heute lebt ja Christus nicht mehr ganz buchstäblich hier auf Erden, aber er lebt in seinen Jüngern. Und so lesen wir in Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wie auch Christus später zu Paulus sagte, was verfolgst du mich? Und Paulus wusste gar nicht, wovon Christus sprach, sagte er, wieso verfolge ich dich? Nein, aber verfolgte die wahren Christen. Wer mich aufnimmt, der nimmt, oder wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat, Gott den Vater. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Sehen Sie, wie Christus alles sehr persönlich nimmt. Entweder man kann die wahren Jünger Christi aufnehmen oder ablehnen. Wenn man sie aufnimmt, wenn man ihnen Gutes erweist, dann wird ihnen ein Lohn gegeben werden. Wenn man sie ablehnt, wird einem auch ein Lohn gegeben werden, aber kein Lohn, den man sich wünschen sollte. In Lukas Kapitel 12 und Vers 32, in Lukas Kapitel 12 und Vers 32, da sagt Christus noch Folgendes zu seiner Kirche, zu seinen wahren Jüngern, in denen Gottes Geist wohnt. Lukas 12 und Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben, das Reich Gottes. Wir sollen alle in das Reich Gottes eingehen, unsterbliche Geistwesen, Gottwesen in seinem Reich werden. Und das wird geschehen für diejenigen, die heute berufen sind, den Heiligen Geist erlangt haben, wenn Christus zurückkommt. Und er wird bald zurückkommen, viel schneller noch vielleicht als meine oder als manche denken mögen. Also diese Warnung wird ausgesprochen, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Aber leider haben viele gezeigt, dass sie Angst haben und Furcht haben vor den Menschen, mehr als dass sie Respekt haben und Ehrfurcht vor Gott. Und wir finden viele Stellen im Neuen Testament, die dies deutlich machen. Johannes Kapitel 7 zum Beispiel, lesen wir angefangen Vers 10. Johannes Kapitel 7 und Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Und da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, nein, er ist gut. Andere sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Die haben sich gescheut, die haben sich geweigert, über ihn zu sprechen. Eine weitere Stelle findet sich in Johannes Kapitel 2 oder vielmehr Johannes Kapitel 9 und in Vers 22. Johannes Kapitel 9 und Vers 22. Da ging es darum, dass jemand geheilt worden ist von Christus und dann wurden die Eltern herbeigeholt von dem, der geheilt war und die wurden befragt, ja, was ist jetzt hier geschehen? Und sie gaben ausweichende Antworten. Vers 22, das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Und die wollten natürlich nicht aus der Synagoge ausgestoßen werden. Und darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die hätten eine Zeugenaussage geben können. Die wussten genau, was war, aber die hatten Angst. Die wollten nicht die Sicherheit in der Synagoge sozusagen verlieren, dieser soziale Makel, den wollte man ja nicht tragen. In Johannes 12 lesen wir in Vers 42. Johannes 12 und Vers 42. Doch auch von den Oberen, da glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Und jetzt kommt Vers 43, eine sehr wichtige Aussage, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Und das gab es immer und immer wieder. In neutestamentlicher Zeit, in alttestamentlicher Zeit, seit der Schaffung der Kirche. Das ist das Problem. Viele Menschen haben eben Angst und Furcht vor Menschen und was Menschen einem antun können und haben insoweit keine Ehre bei Gott. In Apostelgeschichte 9 wird Paulus von Gott dazu aufgefordert, er wird daran erinnert, keine Furcht zu haben vor anderen Menschen. Und wenn man über Paulus liest nach seiner Bekehrung, dann weiß man, das war in der Tat auch keineswegs der Fall bei Paulus. Apostelgeschichte 18, ich habe jemanden gekannt, den komme ich gleich noch zu sprechen, der hatte auch keine Furcht vor Menschen. Also man kann denken über ihn, was man will, und viele sagen viele abfällige Dinge über ihn, auf dem Internet natürlich mal wieder, in Schmutzblättern. Aber dieser Mann hatte auch keine Furcht vor Menschen. In Apostelgeschichte 18, Vers 9, da heißt es, dass der Paulus sagt, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann blieb er dort für 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. In 1. Petrus Kapitel 3, eine weitere Stelle, die sich an uns alle wendet. An uns alle, die wir die Wahrheit kennen. Da wird gesagt in 1. Petrus 3 und Vers 14, und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, dann seid ihr doch gesegnet. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohen und erschrecket nicht. Heiliget aber den Herrn Christus in euren Herzen. Erlaubt ihm, in euch zu wohnen, euch zu führen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Es geht hier um die Wahrheit Gottes. Sie werden jetzt gefragt, ja, warum leben Sie so? Warum leben Sie, warum tun Sie das? Warum gehen Sie nicht mit uns auf eine Party und besaufen sich? Warum gehen Sie nicht mit uns auf eine Party und kiffen da ein wenig und haben dann sexuellen Kontakt mit anderen? Ja, warum kommen Sie Freitagabend nicht zu uns und schwelgen dann in Ausschweifungen? Was ist denn das mit diesem komischen Sabbat? Ja, und wieso kommen Sie nicht zu unseren Weihnachtsfeierlichkeiten? Und so weiter und so fort. Und wenn jemand es wirklich wissen will, es geht mir nicht darum, dass man jetzt hier Perlen vor die Säue schmeißt, aber wenn es wirklich jemand wissen will, aufrichtig wissen will, dann sollen sie bereit sein zur Verantwortung. Dann sollen sie bereit sein, eine Antwort zu geben, die auf Gottes Wort beruht. Es geht um Gottes Wahrheit. Manchmal ist es aber auch gut, keine Antwort zu geben. Manchmal ist es sehr gut, zu schweigen. Christus sagt ja, werft die Perlen nicht vor die Säue. Man muss natürlich auch Weisheit besitzen, um zu sehen, wann man reden soll, wann man schweigen soll. Aber Schweigen muss kein Zeichen von Angst und Furcht vor den Menschen sein. Schweigen kann ein Zeichen sein für Gnade und für Barmherzigkeit. Aber etwas ist Schweigen niemals. Schweigen ist niemals ein Zugeständnis, dass man sagt, ja, okay, jemand wird hier jetzt verklagt und angeklagt und die Person, die angeklagt wird, die schweigt. Von daher muss dann ja an der Anklage was dran sein, denn sonst würde ja die Person antworten. Das ist keineswegs der Fall. Schweigen ist genau das, Schweigen. Schweigen ist total neutral. Es hat weder eine Zustimmung, noch hat es eine Ablehnung dessen, was gesagt wird. Und das müssen wir begreifen. Denn die Bibel hat sehr viel zu sagen über Schweigen. Nicht als Indiz für Angst, im Gegenteil, wie ich Ihnen zeigen werde, vielfach als ein Indiz für Mut. In Sprüche Kapitel 10 und in Vers 12. Sprüche Kapitel 10 und Vers 12. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Denken wir daran. Sie wissen etwas über jemand anderen, aber sie schweigen. Warum? Weil sie Angst davor haben, dass die Wahrheit an den Tag kommt? Vielleicht ist es jemand, der ihnen nahesteht. Nein, Liebe deckt solche Übertretungen zu. Sie tratscht das nicht heraus an andere. In Sprüche 11 und in Vers 12. Wer seinen Nächsten schmäht, der ist ein Tor. Aber ein verständiger Mann schweigt stille. Warum? Weil er Angst hat? Nein, weil er ein verständiger Mann ist, weil er die Weisheit Gottes hat, weil er weiß, Es ist besser, hier zu schweigen, als zu reden. Schauen wir uns Vers 13 an. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, der verbirgt es. Der schweigt. Nicht, weil er Angst hat. Mit Angst hat das gar nichts zu tun. Es ist eine Verlässlichkeit von jemandem, der so handelt, weil er Gottes Wort kennt. In Sprüche 16 und Vers 7. Da heißt es sogar, wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Ja, aber wenn man jetzt anfängt, über Dinge dann zu sprechen, die vor vielen, vielen Jahren geschehen sind, dann wird der Friede bald ein Ende nehmen. Auch deshalb sollte man sehr vorsichtig sein, was man anderen sagt über Vergangenes. In Sprüche 16 und in Vers 27, Sprüche 16, Vers 27, eine sehr wichtige Aussage, ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Es heißt in Vers 28, ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins, wie ich gerade sagte. Man hat zunächst einmal Friede geschlossen, sogar mit den Feinden, sagen wir einmal. Und jetzt kommt dann einer daher, der quatscht alles das aus, was vor vielen, vielen Jahren geschehen sein mag. Und dann werden natürlich diese Menschen, ob sie jetzt Freunde gewesen sind oder zumindest keine Feinde mehr, die werden untereinander dann jetzt wiederum uneins. Jetzt meint jeder, er müsste dann wieder seine Partei verteidigen, Partei ergreifen. Aber es geht mir auch darum, ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil, wie es heißt. Erich Kästner hat einmal etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagte, wenn über eine alte Sache mal endlich Gras gewachsen ist, da kommt irgendein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Wollen Sie ein solches Kamel sein? Wollen Sie, dass andere zu solchen Kamelen werden? Oder wollen Sie das, was vor vielen Jahren geschehen ist, begraben lassen? Haben Sie eine morbide Neugierde, herauszufinden, was Sie nur so herausfinden können? Warum? Was hilft das Ihnen? Lediglich Ihre Neugierde zu befriedigen. Amos Kapitel 5 und Vers 13. Da lesen wir Folgendes. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen. Nicht der Narr, der Kluge schweigt zu dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Im Psalm 38 lesen wir eine weitere Stelle, angefangen in Vers 13. Schauen Sie, ich gucke mir zurzeit so hin und wieder diesen Zirkus an, hier in Amerika, über dieses Anklageverfahren und jetzt den sogenannten weiteren Verlauf im Hinblick auf die Äußerungen von Präsident Trump. Und die Demokraten sind ja eifrig dabei, die wollen ja mit allen Mitteln versuchen, ihn des Amtes zu entheben. Und die Republikaner sind keineswegs davon überzeugt, dass dies geschehen soll. Aber jetzt werden Argumente und Gegenargumente vorgebracht. Und gestern war es so, stundenlang gab es dann die Argumente der Demokraten im Senat und dann kamen die Gegenargumente der Republikaner im Senat und dann wurde abgestimmt. Und alle diese Anträge, die von den Demokraten hervorgebracht worden waren, die wurden abgeschmettert, weil nämlich die Demokraten die Minderheit haben im Senat. Aber was interessant war, nicht ein einziger Demokrat hat sich auf die Seite der Republikaner gestellt und nicht ein einziger Republikaner hat sich auf die Seite der Demokraten gestellt. Alle diese Argumente, alle diese Gegenargumente und manchmal wurden das sehr negative und ich möchte sagen beleidigende Argumente, die da geführt wurden, die haben absolut nichts gebracht. Das war eine Zeitvergeudung. Das ist vielfach bei anderen Situationen auch der Fall. Sie können sagen, was Sie wollen. Es wird diejenigen, die etwas anderes sehen wollen, nicht überzeugen. Im Psalm 38, da lesen wir angefangen in Vers 13. Die mir nach dem Leben trachten, die stellen mir nach, sagt David. Und die mein Unglück suchen, die bereden, wie sie schaden wollen, sie sinnen Arges den ganzen Tag. Ich bin wie taub und höre nicht. Und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört. Und keine Widerrede in seinem Munde hat. aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, du wirst antworten. Schauen Sie, das waren die Aussagen von David, aber in gewisser Weise reflektieren Sie das, was später Christus gegenüber geschehen ist. Und schauen wir uns einmal an, als Christus hier zur Verantwortung gezogen werden sollte, von denen, die alles natürlich aus niedrigen Motiven heraus produzierten, schauen wir einmal uns an, was Christus getan hat. Meinen Sie, der war Angst, voller Angst, er war ängstlich den Menschen gegenüber, deswegen hat er so gehandelt? Christus? Glauben Sie das doch ja nicht. Johannes Kapitel 19, angefangen Vers 8. Als Pilatus das hörte, da fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Und da sprach Pilatus zu ihm, ja, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Jesus antwortete, ja, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Der Punkt ist der, Pilatus hat ihn ganz spezifische Fragen gestellt und Christus hat nicht geantwortet. Und das hat den Pilatus sehr verwundert, aber es war nicht nur Pilatus. Matthäus Kapitel 26. Matthäus 26. Geschah dies aus Angst? Sicherlich nicht. Da gehörte Mut dazu, sich so zu verhalten. Matthäus 26, angefangen Vers 59. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat, die suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und fanden keines, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Und zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht auf das, was sie gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ja, ich schwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und da zerriss der Hohepriester, dieser Heuchler, seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört und so weiter und so fort. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Sie spien ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christus, wer ist's? Der dich schlug. Egal, was Christus gesagt hätte, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, in der wir auch auf diese mörderischen Dinge, die damals geschehen sind, Christus gegenüber eingegangen sind und gezeigt haben, dass das alles von vorne bis hinten ein Mord war, ein juristischer Mord. Sogar die eigenen Vorschriften der Juden wurden eklatant verletzt. Aber nichts hätte davon ablassen können, wenn er etwas gesagt hätte. Und Christus wusste das. Matthäus 27, Vers 11. Matthäus 27, Vers 11. Jesus wurde vor den Statthalter gebracht. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Und Jesus sprach, du sagst es. Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Und er sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Er hat dann einiges schon gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt war, dass seine Diener kommen würden, für ihn zu kämpfen. Er sprach von seinen Engeln, wenn das Reich von dieser Welt wäre, aber auf die Anklagen selbst ist er keineswegs eingegangen. Ja, hatte er Angst vor der Wahrheit? Hatte er vor, alles das so zu verschleiern. Und er hatte öffentlich gepredigt, die ganzen Jahre hindurch. Jeder wusste, was er gesagt hatte. Aber diese falschen Zeugen, die konnten sich noch nicht einmal einigen, was gesagt worden war. Das Ganze war eben zu dem Zweck, ihn zu verklagen, zu verleumden, letztendlich zu töten. Schauen Sie, es gibt viele Anklagen, die man so auf dem Internet finden kann, wenn man sich die Zeit nimmt, da rumzusuchen. Ich hätte beinahe ein anderes Wort gesagt. Wenn man meint, man hat die Zeit dazu. Paulus sagt, ihr sollt eure Zeit nicht vergeuden mit diesen Dingen. Ihr treibt unnütze Dinge, warum tut er nicht das, was ihr tun solltet? Aber da gibt's Leute, die sind also laufend auf dem Internet, versuchen laufend da irgendwas herauszufinden. Und da gibt's dann viele Anklagen gegen die Kirche des ewigen Gottes, Church of Eternal God. Und natürlich auch gibt es viele Anklagen gegen Herrn Armstrong und die Worldwide Church of God unter Herrn Armstrong. Wissen Sie, Herr Armstrong hat niemals auf solche persönlichen Anklagen reagiert. Er sagte, da stehe ich drüber. Ich werde nicht auf persönliche Anklagen mir gegenüber reagieren. Da stehe ich nämlich auch drüber. Ich habe auch Folgendes einmal gelernt. Herr Armstrong hat niemals ein Interview gegeben an Zeitungsschreiber. Warum? Weil er wusste, die würden ohnehin das verdrehen, was er gesagt hat. Einige, die meinten es besser, die haben da mal Interviews gegeben und wurden natürlich total falsch zitiert. Ich habe auch einmal das lernen müssen, dass ich vor vielen, vielen Jahren einmal ein Interview gab, aber gebracht hat es überhaupt nichts, obwohl ich da sogar relativ richtig zitiert wurde, aber gebracht hat es nichts. Wie ich eben sagte, wenn man Demokrat war, dann blieb man Demokrat. Wenn man Republikaner war, dann blieb man Republikaner. Nicht, dass wir das irgendwie in solcher Form politisch sehen sollten, aber ich gebe das als Beispiel an. Wenn mich jemand fragt, was sind jetzt die Unterschiede, die doktrinären Unterschiede zwischen Ihnen, sagen wir einmal, und anderen Gruppierungen, die vielleicht auch im Leib Christi sind oder von sich vorgeben, im Leib Christi zu sein, werde ich auf solche Fragen nicht antworten. Ich habe ganz klar und deutlich gesagt, ich werde solche Fragen nicht auf diese Weise diskutieren. Aber ich kann Folgendes tun. Ich kann auf unsere Broschüre verweisen. Wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? Und diese Broschüre zeigt Ihnen, was wir glauben. Die zeigt Ihnen, was wir lehren. Die zeigt Ihnen klar und deutlich, wie wir die Bibel verstehen. Und wenn Sie die lesen und anhand der Bibel überprüfen und einen offenen Sinn haben für die Wahrheit, dann würde ich meinen, dass Sie die Wahrheit erkennen werden. Und dann brauchen Sie sich über alle möglichen weiteren Fragen sich den Kopf zu zerbrechen. Ja, okay, die sagen das, was sagen jetzt aber die anderen? Und vielleicht haben die auch recht. Entweder Sie überprüfen das, was wir sagen und beweisen sich das, oder Sie beweisen es sich nicht. Ich habe auch ein wenig damals über die Kirchengeschichte gesprochen. Die Kirchengeschichte im Hinblick auf den Abfall. Es ging mir darum zu zeigen, dass in der Worldwide Church of God, nachdem Armstrong starb, es zu einem Abfall von den Doktrinen kam. Dass die Wahrheit verleugnet wurde und durch Irrtum ersetzt wurde. Ich habe das deshalb getan, weil die Bibel uns zeigt, dass es ja noch einen weiteren Abfall geben wird, kurz vor der Wiederkunft Christi, zu dem ungefähren Zeitpunkt, wenn der Mann der Sünde auftritt. Es sollte eine Warnung sein. Was damals geschah, so als Vorläufer zu dem, was noch geschehen wird. Ich habe mich in keinster Weise auf Diskussionen über persönliche Probleme der Beteiligten eingelassen. Ich wollte in keinster Weise auf persönliche Probleme eingehen von den Beteiligten. Und die gleiche Situation ergibt sich im Hinblick auf die Gründung der Church of the Eternal God, der Kirche des ewigen Gottes in Amerika, vor vielen, vielen Jahren. Da wird auch sehr viel geschrieben auf dem Internet über uns, von Klatschblättern, von Menschen, die keine Ahnung haben, was geschehen ist, die irgendwelche anderen Menschen, die keine Ahnung haben, was geschehen ist, interviewt haben. Schauen Sie, was immer so an sogenannten Fakten vorgebracht wurde und wird, und einige sind mir schon bekannt, was da so gesagt wird, was auf dem Internet verbreitet wird. Fakten, die angeblich dafür maßgeblich waren, dass es damals zu einer Trennung gekommen ist, einer Trennung, weil sich Leute von uns abgewendet haben und eine andere Kirche gegründet haben, eine andere Organisation. Alle diese Fakten, die mir zur Kenntnis gebracht worden sind, sind falsch. Um es deutlich zu sagen, sind falsch. Insoweit und inwieweit persönliche Anklagen gegen uns und gegen mich vorgebracht worden sind, sind diese falsch. Das sage ich Ihnen mit absoluter Sicherheit und Gott ist mein Zeuge. Insoweit sündhaftes Verhalten anderer mitgespielt haben, werde ich hierauf nicht eingehen. Im Übrigen sind die meisten der Akteure tot. Nur wenige leben noch. Und es gibt heute nur zwei Personen, die direkte Augenzeugen waren und die an allen maßgeblichen Sitzungen, über die dann nachher so gesprochen wurde von Leuten, die gar nicht dabei waren, die an solchen maßgeblichen Sitzungen teilgenommen haben, die dann zur Trennung von fast über 20 Jahren oder über 20 Jahren geführt haben. Zwei Personen gibt es nur noch heute, die leben. Und die eine bin ich. Und die andere ist ein Evangelist in einer anderen Organisation. Und obwohl wir Meinungsverschiedenheiten haben, könnte man sagen, über administrative Fragen und auch doktrinärer Natur, kann ich Ihnen versichern, dass diese beiden Augenzeugen, dieser Evangelist und ich, über das, was damals geschehen ist, in absoluter Harmonie sind und im Einklang sind und ganz klar und deutlich dem widersprechen, was von anderer Seite her vorgebracht wird und wurde. Und ich habe das damals alles sehr sorgfältig dokumentiert. Ich habe auch weiter noch eidesstattliche Versicherungen in meinem Besitz von denen, die heute tot sind. Aber ich werde davon keinen Gebrauch machen, zurzeit jedenfalls nicht, weil es vielfach um sündhaftes Verhalten geht und ich werde dies nicht weiter vortragen. Und das geschieht nicht, weil ich Angst vor der Wahrheit hätte. Es geschieht nicht, weil ich die Wahrheit verschleiern will. Es geschieht nicht, weil ich die Menschen im Dunkeln halten will und gewisse Wahrheiten verheimlichen will. Das ist schlichtweg lächerlich. Im Gegenteil habe ich den Mut, auf diese Dinge nicht einzugehen, egal was die Reaktionen sein mögen. Einige warten gern im Schlamm herum. Das kann man auf dem Internet klar und deutlich feststellen. Und die mögen nicht verstehen, wollen nicht verstehen, warum wir nicht im Schlamm herum warten wollen. Schauen Sie, da wird Unglaubliches von sich gegeben. Auch was zum Beispiel Spenden anbelangt. Da werden Leute aufgefordert, nicht an uns zu spenden, weil das wird irgendwie nicht richtig verbucht. Oder wir sind ja in Deutschland nicht registriert und von daher wird das nicht richtig verbucht. Lassen Sie mich versichern, dass es total alles richtig verbucht wird. Und wir sind in Deutschland registriert, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen. Und wir haben den Gemeinnützigkeitsstatus. Tja, was geschieht da mit solchen Anklagen? Aber schauen Sie, das sind alles lächerliche Dinge. Das sind alles lächerliche Dinge. Ich sage Ihnen Folgendes. Entweder man hat Vertrauen in meine Integrität oder man hat sie nicht. Entweder man bewertet uns nach unseren heutigen Werken, was wir heute tun, oder man bewertet sie eben nicht. Christus war vor der gleichen Situation. Johannes Kapitel 5, Vers 36. Johannes 5 und Vers 36. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Er spricht von Johannes dem Täufer. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Er bezog sich auf seine Werke, auf das, was er tat. Er ist auf diese Anklagen, auf diese persönlichen Anklagen gegen ihn gar nicht eingegangen. Da stand er drüber. Da stand Herr Armstrong drüber, der auch keine Angst vor Menschen hatte. Da stehe ich drüber. Auf so etwas gehe ich gar nicht erst ein. Überzeugen würde ich ohnehin keinen, denn wer das glauben will, was da gesagt wird, auch über mich, der wird's glauben, egal was ich sage. Johannes 10, Vers 25. Johannes 10 und Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Vers 37 in Johannes 10. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf dass ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Johannes 14 und in Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Schauen Sie, eines der wichtigsten Werke, die Jesus Christus tat, ein Grund, warum er überhaupt als Mensch auf diese Erde kam, war, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Und er hat es der damaligen Bürgerschaft um Jerusalem herum in Israel verkündet. Aber das war eigentlich alles das, was er getan hat. Nun, einige sagen, er war auch als junger Mensch kurz in England, und das kann durchaus sein. Aber seine öffentliche Missionsarbeit, die geschah ja erst später. Und er hat für 3,5 Jahre lang das Evangelium verkündigt. Aber er hat gesagt, aber die Werke, die ich heute tue, oder vielmehr, die er damals getan hat, die würden weitaus größeren Umfang annehmen in der Zukunft. Und das ist in der Tat der Fall. Schauen Sie, heute verkündigen wir das Evangelium in vielen, vielen Bereichen der Erde. Ich möchte sagen, in allen Bereichen der Erde zu einem gewissen Umfang. Und das tun wir deshalb, nicht weil wir so großartige Menschen sind, die so viel Geld haben und so großartige Kapazitäten, aber wir sind eine sehr kleine Gruppe. Wir tun es, weil Gott der Vater und Jesus Christus durch ihren Geist in uns wohnen und uns die Kraft geben, dies zu tun. Schauen Sie, diese Broschüre zeigt Ihnen das klar und deutlich, wenn Sie Augen haben zu sehen und Ohren zu hören. So, wenn Sie schon nicht mir glauben wollen, was ich Ihnen sage, wie damals alles das so gelaufen ist, und ich sage es Ihnen gar nicht mal, aber ich sage Ihnen, was da von anderen da vorgebracht wird, entspricht nicht der Wahrheit, glauben Sie doch um der Werke willen. Sind Sie engagiert im Werk Gottes? Oder benutzen Sie Ihre Zeit, um da Schmutz herauszugraben, aus dem, was Sie da vielleicht auf dem Internet finden können? Oder sind Sie bereit, anderen zu glauben, die über diese Dinge sprechen, die aber gar nicht dabei waren? Nun, wenn Sie das wollen, das liegt an Ihnen. Nur Vertrauen existiert dann keines mehr. Man könnte sagen, wie Christus das dem Thomas gesagt hat, dem ungläubigen Thomas, selig sind sie, nicht sehen und doch glauben. Schauen Sie, es geht mir hier darum. Schauen Sie sich unsere Werke an. Schauen Sie sich an, was wir seit unserer Gründung bereits schon alles getan haben. Die Hunderten von Predigten, die vielen, vielen Broschüren, fast 1000 wöchentliche Updates, die bereits veröffentlicht worden sind. Und wenn Sie was vergleichen wollen, dann vergleichen Sie es halt mit anderen Organisationen und sehen Sie, ob die auch so erfolgreich waren wie wir. Aber das Wichtige ist, ob Sie die Wahrheit predigen, so wie wir. Das müssen Sie entscheiden. Aber wenn Gott Sie dabei ist, in die Kirche des ewigen Gottes zu berufen, was vergeuden Sie dann Ihre Zeit, um sich nach anderen Weiden umzuschauen, wo vielleicht das Gras in Ihren Augen grüner sein mag? Ja, glauben Sie wirklich, dass Sie die Kapazität haben, das Verständnis haben, die Weisheit haben, das überhaupt beurteilen zu können? Prüfen Sie das, was wir Ihnen sagen, anhand der Bibel und lassen Sie es damit bewenden. Wie ich sagte, entweder man hat Vertrauen in uns oder man hat es nicht. Und wenn man es nicht hat, dann können wir mit Engelszungen reden, es würde sich nichts ändern. Wir haben viele in unserer Kirche, die mithelfen, auch gerade in Deutschland, die viel dabei tun, die also dazu beitragen, unsere Artikel zu übersetzen, unsere Broschüren zu übersetzen. Wir haben jetzt auch Redner, natürlich auch ordinierte Prediger. Ich habe letztens einen Artikel veröffentlichen lassen mit dem Titel Wachsam sein und ohne Angst weitermachen. Ein Mitgliederbrief wurde auch jetzt veröffentlicht von Kalen Mitchell. Ein weiterer Artikel wird jetzt bei uns hier in Amerika veröffentlicht diese Woche und wird dann auch übersetzt werden ins Deutsche, der auch ein wenig auf die Frage eingeht, ja, wer sind Sie eigentlich? Wieso existieren Sie? Was tun Sie? Es sind viele dabei, Anteil zu nehmen auf positive Weise am Werk Gottes. Und in der Maße, wie sie es tun, überwinden sie auch persönlich. In der Maße, wie sie sich mit unnützen Dingen abgeben, überwinden sie nicht. Das ist immer schon unsere Erkenntnis gewesen. Wenn wir das Vergangene wieder aus dem Grab hervorrufen und damit auf sündhaftes Verhalten anderer eingehen sollen, das letztendlich, zumindest einen großen Teil für diese Trennung, von der ich eben sprach, verantwortlich war, wo sich viele von uns getrennt haben, nicht andersherum, dann fragen Sie sich doch einmal Folgendes. Was würden Sie sagen, wenn ich nun beginnen wollte, über Ihr sündhaftes Verhalten zu sprechen, der ganzen Welt mitzuteilen, ach ja, der oder die, der hat das oder jenes getan. Vielleicht weiß ich drum, weil sie mir ja geschrieben haben. Vielleicht sogar auch, was mir anvertraut haben. Das würde ich niemals tun. Aber die Frage, die ich stelle, ist folgende. Wollen Sie wirklich, dass Ihr Verhalten, das weit in der Vergangenheit liegt, jetzt noch zur Sprache kommt? Dass ich jetzt so ein Kamel bin, dass alles das runterfresst, was begraben worden ist. Ist das Ihnen so wichtig, dass jetzt Transparenz herrscht? Dass Sie jetzt genau wissen, was damals vor über 20 Jahren geschehen ist? Oder ist es Ihnen wichtiger zu sehen, dass heute das Evangelium vom Reich Gottes durch uns verkündigt wird, auf richtige Weise, anhand richtiger Doktrinen? Einige haben uns verlassen, auch in dieser Jetztzeit, sind zu anderen Organisationen gegangen, weil sie meinten, da ist jetzt irgendwo das Gras grüner. In allen Fällen, die mir bekannt sind, war diese Handlung falsch, weil sie auf falschen Motiven heraus geschehen ist. Das sind auch gewisse Fragen, die man sich stellen muss. Warum tut man, was man tut? Schauen Sie, Paulus hatte keine Angst vor den Menschen. Sie können das nachher sich in Apostelgeschichte 14, die Verse 19 bis 20, durchlesen. Er wurde von den Menschen gesteinigt, aus der Stadt herausgeschleift, gesteinigt, umgebracht, aufgrund seiner Worte. Gott hat ihn auferweckt, erneut zu physischem Leben. Was tat er? Er ging direkt in die Stadt zurück, zu den Menschen, die ihn gesteinigt hatten. Angst bei Paulus? Paulus hatte auch keine Angst vor Rebellen, sogar in der Kirche. Er hat sich insoweit in keinster Weise vor denen gescheut. Und das möchte ich zum Abschluss kurz noch einmal vorlesen in einigen Stellen. Und wie Paulus das sieht, so sehe ich das auch. Ich habe keine Angst, egal was die Konsequenzen sein mögen, zu schweigen, wenn ich schweigen soll. Und zu reden, wenn ich reden soll. Und zu handeln, wenn ich handeln soll. Und nicht zu handeln, wenn ich nicht handeln muss. Aber vielfach hat das auch mit dem Verhalten anderer zu tun. In 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 10, da sagt Paulus, deshalb schreibe ich auch dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen muss nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zu erbauen, nicht zu zerstören. Die hatten ihn also angeklagt, ach, du bist doch schwach irgendwo und so weiter. Und wenn man dich hört, das ist ja nichts. Und Paulus sagt, na wartet mal, bis ich komme. Ich schreibe euch zunächst einmal hier, ich warne euch zunächst einmal. Aber wenn ich komme, ich werde in keinster Weise da irgendwelche Rückzieher machen. Kapitel 10, die Verse 1 bis 2. Ich selber aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll. Das hatten die gesagt. Aber kühn gegen euch, wenn ich fern bin. Ich bitte aber, dass ich, wenn ich bei euch bin, nicht kühn sein muss in der Festigkeit, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unserem Wandel für fleischlich halten. Oh ja, die tun das alles nur, sagt Paulus, um hier uns auszubeuten finanziell. Das war zum Beispiel einer der Vorwürfe. Nein, Paulus sagte, das werden wir schon irgendwo ein bisschen handhaben müssen. Vers 7. Seht, was vor Augen liegt. Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus angehört, der bedenke wiederum auch dies bei sich, dass wie er Christus angehört, so auch wir. Vers 8. Auch wenn ich mich noch mehr rühmte der Vollmacht, die uns der Herr gegeben hat, euch zu erbauen und nicht zu zerstören, so würde ich nicht zu Schanden werden. Vers 9. Das sage ich aber, damit es nicht scheint, als wollte ich euch mit den Briefen schrecken. Und das Gleiche geht für die heutige Predigt. Ich habe keineswegs vor, jemanden zu schrecken. Aber es ist schon wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark. Aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Wer so redet, der bedenke, wie wir abwesend durch das Wort unsere Briefe wirken, so auch anwesend mit der Tat. Also er hat keineswegs gesagt, jetzt habe ich aber Angst vor denen, dass die meinen irgendwie, wenn ich da jetzt komme, da wird es aber jetzt schwierig für mich. Ich kann die vielleicht gar nicht irgendwie überzeugen. Nein, der Paulus, der sagte, ich werde euch verkündigen, was die Wahrheit ist, ob ihr es jetzt akzeptiert oder nicht. In Kapitel 11 und Vers 29 zum Abschluss, da sagt er, wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Und wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Ich hoffe, dass niemand zu Fall gebracht wird. Ich weiß allerdings, dass es zu einem großen Abfall kommen wird. Ich hoffe, dass es Sie nicht treffen muss, die heute zuhören, mir heute zusehen. Aber warnen muss ich schon. Und bitte beherzigen Sie, was wir heute gehört haben. Es geht mir nicht darum und kann nicht darum gehen, in der Vergangenheit herumzuwühlen. Es kann lediglich darum gehen, weiterzumachen, voranzuschreiten, nicht zurückzublicken. Und die Wahrheit Gottes anhand der Bibel zu verkündigen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.